Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute dürfen wir aus Steins für das Radio Igel einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich Bernhard Ledinski, vor allem bekannt als Drag Queen Candylicious. Seit mittlerweile 10 Jahren lebt Candylicious in Wien und heute ist sie zurück in ihrer Heimatstadt Steins, wo sie eine Kinderbuchlesung aus dem Buch Märchenland für alle hält.
Vielen Dank erst einmal, dass du dir die Zeit nimmst, hier in Steins mit uns vor deiner Lesung das Interview zu führen. Die erste Frage ist gleich, wie fühlt sich das für dich heute an, wieder zurück in deiner Heimat in Steins zu sein?
Sehr besonders und so ein bisschen ein Abschluss. Dadurch, dass ich doch schon einige Jahre weg bin, ich bin jetzt 13 Jahre in Wien und war davor in Graz und habe im Prinzip bis zur Hauptschule, war ich in Steins in der Schule und bin damals aus der Steiermark geflüchtet aufgrund Diskriminierung, aufgrund von nicht wissen wohin und aufgrund von Geschlechterrollen, die ich nicht erfüllen konnte, wollte. Und jetzt da zu sein mit genau dem, mit dem ich auch zeige in Wien oder in anderen Städten oder Dörfern, dass es eben so auch geht und dass man mit Drag-Kunst eben genau diese Genderrollen aufbrechen kann, das hat so einen, der Kreis schließt sich sozusagen. Also damals bin ich geflüchtet und jetzt komme ich extra her dafür, ist sehr schön für mich.
Das ist super. Wir bleiben gleich beim Thema Heimat. Du hast jetzt schon angesprochen, du bist so ein bisschen geflüchtet aus deiner Heimat. Wie war das für dich ganz konkret als Kind? Wie bist du hier aufgewachsen? Gab es schon als Kind für dich diese Vorlieben, bunte Kleidung zu tragen, bunte Outfits, diese Schminke? Wie war das?
Als Kind war ich schon so, dass mir unter anderem die Schuhe meiner Mutter gefallen haben oder meiner Schwestern. Und mir wurde dann immer wieder gesagt, ja okay, das ist für Mädchen. Also diese Einkategorisierung in das dürfen Mädchen und das dürfen Burschen, das kann ich mich noch sehr gut erinnern, das war einfach präsent. Und es war dann auch so, dass ich durchaus in der Hauptschule schon draufgekommen bin, okay, so ganz ist meine Liebe oder meine Gefühle sind irgendwie anders als die von anderen. Also ich, wo andere Menschen irgendwie in Beziehungen waren oder die erste Freundin hatten, war das für mich so, okay, irgendwie tut sich da nichts und irgendwie sind da, glaube ich, andere Gefühle dabei. Und das habe ich einfach nicht verstanden, weil es wurde überhaupt nicht thematisiert. Sexuelle Orientierung war in keiner Schulform in Steins jemals ein Thema. Und dadurch gab es einfach irrsinnig viele Fragezeichen und zum Glück gab es damals eine Zeitschrift, in der manchmal der Dr. Sommer beraten hat, wo ich über gewisse Wörter dann gelernt habe, aber ansonsten waren sehr, sehr viele Fragezeichen da. Und erst als ich mich dann so circa mit 17 geoutet habe, sind dann natürlich noch mehr Fragen gekommen, so okay, wie viele sind da und bin ich allein so in die Richtung? Es gab zwar schon so ein paar Internetforen, also, aber im Endeffekt war man damals noch eher alleiner gestellt, weil das Internet auch noch nicht so vorhanden war. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dann zum ersten Mal mit 17 nach Graz ging und in eine schwulen Bar, war das für mich so, wow, da gibt's mehrere und die sind da so offen und die können sich küssen und das hätte ich mir nie erdenkt. Das war so eine irrsinnig tolle Erkenntnis, von dem her, es war am Anfang in Steins durchaus schwieriger für mich. Mit der Zeit habe ich dann gelernt, mit diesem Negativen ein bisschen umzugehen, beziehungsweise dass es einfach da ist. Und dadurch wollte ich auch flüchten, weil ich hatte zwar da schon Freundinnen, ich hatte auch, die ich jetzt noch immer habe, ein Rainbow Girl, sage ich immer zu ihr. Sie war eine Schulstufe over mir und wir sind dann zusammen nach Graz gegangen zum Weggehen. Aber ansonsten war da sehr viel Widerstand an sich da, weil einfach wenige Leute darüber Bescheid wussten und meine Familie auch nicht.
Du sagst also, mit 17 war es dann soweit, dass du dich wirklich geoutet hast. Vor allem deine Familie und Freunde, wie haben die damals auf das reagiert?
Es war so, dass meine Mutter am Anfang sehr, sehr traurig reagiert hat. Für die war das so ein Zeichen, okay, mir wird es jetzt schlecht gehen und sie hat es auch nicht so verstanden. Es hat sich dann gebessert natürlich. Und von den Freundinnen war es so, dass ich mit der Zeit dann mehr einen weiblichen Freundeskreis hatte. Und die Freundinnen, die haben es verstanden. Mit den Jungs, mit denen ich damals gespielt habe, so in der Hauptschule und mit denen ich befreundet war, da hat sich's auch so dann ein bisschen auseinandergelebt. Und ich glaube, das war durchaus auch meine Suche, weil ich wusste, mit meinen Freundinnen, die können viel leichter mit dem umgehen. Und dadurch habe ich mich selber auch distanziert von anderen Menschen, wo ich wusste, die können damit nicht umgehen. Oder da kann ich nicht sagen, oh, der Typ gefällt mir oder so. Das hätte ich im anderen Freundeskreis nicht sagen können. Und dort schon, von dem her war es so, dass meine Freundinnen gut reagiert haben. Aber natürlich gab es im Umfeld auch am Weg zur Schule oder im Schulhaus, wenn ich damals, ich bin heute in Pink angezogen, damals hatte ich auch ein Outfit in Pink an und mir wurden einige Sachen nachgerufen im Schulhaus. Von dem her, ich muss sagen, das soziale Umfeld von mir hat durchaus positiv reagiert, aber dann weiteres Umfeld weiter draußen und Nicht-Freundinnen haben durchaus immer wieder mit dem Finger auf mich gezeigt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine recht schwierige Zeit ist, wo sicher Mobbing ein großes Thema ist. Was würdest du Leuten, die in so einer Situation sind, wie du das damals warst, raten? Wie können sie mit diesem Thema Mobbing und andere zeigen mit dem Finger auf mich umgehen?
Ich glaube, es gibt leider kein Rezept dafür, was man wirklich dann in der Situation macht. Mir hat geholfen, dass ich eben Freundinnen um mich hatte, die einfach da waren, auch wenn ich mich nicht mit allem anvertraut habe an sie. Also ich hatte auch damals Selbstmordgedanken diesbezüglich und mit diesen Gedanken habe ich sie so nicht belastet. Aber wenn man in so einer Situation ist, dann glaube ich, ist Reden durchaus eine gute Möglichkeit mit einer anderen Person und da reicht einfach nur eine Person und einfach versuchen, irgendwie am Tag irgendwie was Positives zu sehen, weil in den Momenten, in dem alles total schlimm erscheint und wenn man nicht raus kann, dann wirkt es auch so, als würde man nicht raus können. Aber andere haben es zum Glück auch schon geschafft und mir haben danach auch noch einige Menschen geschrieben, als ich von Steinsdeutsch-Landsberg weg bin, habe ich ein paar Nachrichten bekommen auf Social Media, genauso, wie soll ich damit umgehen? Und da habe ich einfach gesagt, ja, lass dir Zeit mit wer du bist, sag's nur den Menschen, die du magst, wer du bist und find zu dir selber. Aber das ist bei jedem Menschen auch anders natürlich. Aber ich glaube, reden ist auf alle Fälle das Beste, jemandem anvertrauen.
Und wie lang dauert es dann eigentlich so, dieser Prozess, bis man sich dann selbst auch wirklich so akzeptieren kann, wie man ist? Du sagst, du hattest ganz lange oder oft auch Selbstmordgedanken. Wann kam da dann der Wendepunkt, wo das dann plötzlich anders wurde?
Ich glaube, das war so richtig dann erst in Wien und mit circa 25 Jahren, dass ich mich selber akzeptieren konnte. Es war davor schon immer wieder mal so, dass es mir dann gut ging und eben ich habe dann mit Freundinnen schon auch gesprochen und hatte einfach ein gutes soziales Umfeld und war auch in vielen Vereinen tätig. Aber ich habe lang gebraucht, um mich selber zu finden. Erst dann, als ich eben zu Drag gefunden habe, das hat mir so ein bisschen auch die Türen geöffnet und gezeigt, dass ich eben nicht nach dieser Norm gehen muss und dass es da einfach mehr gibt. Und das habe ich in Wien langsam dann gemerkt und vor allem dann in Wien langsamer bergauf gegangen mit, okay, wer bin ich? Und da gibt es eben einfach sehr viele Möglichkeiten für queere Menschen und das hat mir natürlich sehr geholfen. Ansonsten ist das, glaube ich, ein Prozess, den jeder Mensch für sich selber geht, dieser Selbstouting oder auch die Selbstliebe, die ich mittlerweile habe, zum Glück, das hat durchaus lang gedauert. Und das Wichtigste für mich war, eben mit meiner Vergangenheit dann auch quasi abzuschließen und den negativen Dingen meiner Vergangenheit nicht böse zu sein, sondern eigentlich haben sie mich genau zu der Person gemacht, die jetzt da sitzt und diese Sätze sagt. Von dem her geht's mir jetzt gut, und weiß aber, ich hatte viel Negatives auch, aber es hat mich zu der Person gemacht, die ich jetzt bin.
Umso schöner ist es für uns heute, dich hier als Candylicious sitzen zu haben. Trotzdem stellt sich uns so ein bisschen die Frage, wenn du deine Perücke ablegst und quasi als Bernhard Ledinski wieder vor dem Spiegel stehst, wie verbinden sich diese zwei Rollen? Gibt es Unterschiede, wenn du verkleidet bist oder auch nicht?
Durchaus Unterschiede. Ich meine, mit dem Outfit falle ich auf und mit dem möchte ich auffallen und mit dem möchte ich, ich sage jetzt einmal, eleganter sein, in dem möchte ich viel bunter sein und zeigen, dass es einfach möglich ist. Ich möchte zeigen, dass es, auch wenn ich High Heels trage und auch wenn es eine Perücke ist und nicht meine echten Haare, dass man einfach was machen kann mit sich selber. Und out of drag kann es auch sein, dass ich einmal ganz in schwarz angezogen bin und eben in Jogginghose zu Hause sitze. Und also zu Hause bin ich sowieso nicht in Drag unterwegs. Und mittlerweile ist es eben auch natürlich ein Beruf Drag. Das heißt, wenn ich das anziehe und anfange zum Schminken, ist es so, dass ich weiß, okay, das ist jetzt für einen Job, den ich mache. Das heißt, das ist so, hätte ich mir auch nie gedacht einmal. Aber ja, das ist eben auch eine Kunst. Ich bin Künstlerin und es ist schön, mit der zu zeigen oder mit der meine Stimme erheben zu können. Und das mache ich natürlich in Drag viel lauter.
Was bedeutet Drag für dich?
Dressed as a Girl, das kommt von dem Begriff, oder Dressed as a Guy, von der damaligen Theaterbewegung. Und Drag bedeutet für mich wirklich so die Kunst am eigenen Körper ausleben. Ich bin nur eine von Millionen oder tausenden Drag-Artists auf dieser Welt und es gibt weit bessere und andere, die auf der Bühne performen. Ich glaube, Drag hat sehr vielen queeren Menschen geholfen, eben gegen diese Gender-Rollen oder Normen anzugehen, mit denen sie konfrontiert worden sind. Und ich glaube, das ist das Schöne an Drag. Das ist so die Kunstform der queeren Community, um zu zeigen, okay, nein, wir müssen jetzt nicht nach diesen Mädchen- und Frauenabteilung gehen, sondern können das aufbrechen und können genau das auch verwenden. Und das hilft total vielen. Und das ist auch für mich diese große und tolle, diverse Kunst von Drag.
Die vermittelst du meiner Meinung nach sehr gut. Wie entstand dann als Drag Queen dein Künstlername Candylicious?
Es war so, dass ich schon in der Schulzeit, wie vorhin gesagt, gerne auch Pink getragen habe. Und als ich dann angefangen habe mit Drag, beziehungsweise ich war dann in einer Travestiegruppe, also so das deutsche Pendant zu Drag, und ich brauchte einen Künstlernamen und wir haben überlegt und Pink war einfach immer wieder so eine Farbe von mir, die ich gern getragen habe. Und dann kamen wir an irgendeinem Abend zu überlegen, okay, welcher Name könnte passen, und Candy, süß, Pink, das war einfach irgendwie passend und dadurch ist der Name dann entstanden. Und dadurch, dass das Wort Delicious einfach sehr köstlich ist, passt Candylicious da sehr gut.
Okay, jetzt haben wir schon viel zu dir und deiner Person gehört, was uns natürlich brennend interessieren würde. Du sitzt da als Erscheinung vor uns. Wie lange dauert es, sich so zu verwandeln, diese Schminke, diese Haare? Ich stelle mir vor, dass das echt ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt.
Ja, so ein Make-up-Prozess dauert schon so circa 2 Stunden. Die Haare sind zum Glück fertig, die muss man zwar immer wieder stylen lassen oder stylen, also ich kann das selber nicht. Da gibt es Personen, die auch gut mit Kunsthaar umgehen können. Aber so 2 Stunden dauert schon und so 2,5 Stunden, bis man dann angezogen ist und damit alles passt, muss ich immer einrechnen. Also wenn ich einen Auftritt habe, dann muss ich immer schauen, okay, habe ich 2-3 Stunden davor eh Zeit oder zum Herrichten, wenn ich das Make-up anlege. Von dem her, ja, dauert, es geht auch in 1 Stunde, aber das ist dann sehr schnell. Und da darf wirklich nicht stören. Bei 2 Stunden, da darf auch manchmal so eine kleine Pause dazwischen sein.
Okay, die Hörerinnen und Hörer, die können dich ja jetzt leider Gottes nicht sehen, wir sehen dich. Vielleicht könntest du den Hörerinnen und Hörern kurz beschreiben, wie du heute angezogen bist und ausschaust, damit die auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie toll dieses Erscheinungsbild einfach auch ist, ja.
Danke übrigens fürs Kompliment. Also ich habe eine sehr hohe, große Regenbogenperücke auf mit schwarzen, also mit bunten Strähnen, dann schwarz und dann sehr funkelnde Ohrringe, einen pinken Anzug, pinke Schuhe, dann habe ich noch einen Regenbogen-Pin und einen Regenbogen-Chamäleon-Pin an mir und mein Lieblingsaccessoire, vor allem im Sommer, mein Fächer, mein eigenes Merchandise, mein großer Fächer mit der Inclusive Rainbow Flag. Und das heißt, das sind die Farben auch der Trans- und der Inter-Community dabei. Genau, das ist heute mein Erscheinungsbild.
Danke. Wir kommen dann eh schon zum nächsten Thema. Du hast es schon angesprochen, deinen Fächer, der in wunderschönen Regenbogenfarben erleuchtet hier vor uns auf dem Tisch. Nächstes Monat ist Juni. Juni ist Pride Month, wie wir alle wissen. Wie siehst du deine Rolle als Drag Queen, diese LGBTQAI-Plus-Community zu vertreten? Wie machst du die sichtbar in so einem Monat? Was ist dir dabei wichtig?
Ich sehe mich selber eben als Vertreter in der queeren Community. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, für lesbische Frauen kann ich jetzt sicher nicht so gut sprechen, aber ich kann darüber sprechen, dass es wichtig ist, dass wir als queere Community die gleichen Rechte brauchen wie nicht queere Personen. Und da geht es uns allen gleich, ob das der lesbischen Frau ist, der Transperson, der Interperson oder der asexuellen Person, die vielleicht auch anders behandelt wird. Von dem her mache ich das so, indem ich darüber spreche, indem ich darüber informiere und aufkläre. Ich mache sehr viel Aufklärungsarbeit, unter anderem an Schulen, das mache ich out of drag, aber auch bei Firmen, wo ich Workshops halt und Vorträge gebe. Das heißt, da erzähle ich den Menschen einfach, welche Rechte wir haben und warum es wichtig ist, den Pride Monat zu feiern. Es gibt nach wie vor keinen Diskriminierungsschutz aufgrund der sexuellen Orientierung außerhalb des Arbeitsplatzes in Österreich. Es gibt kein Verbot an Operationen von intergeschlechtlichen Kindern rechtlich gesehen. Konversionstherapien, also sogenannte unter Anführungszeichen Umpolungstherapien, sind rechtlich leider erlaubt. Das heißt, es gibt noch Sachen, die gefordert werden. Und erst wenn wir als queere Community die komplett gleichen Rechte haben wie andere Menschen, erst dann, glaube ich, würde ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe geben. Aber bis dahin ist einfach noch was zu tun. Und vor allem sehen wir halt auch in Ländern, in Nachbarländern unter anderem, dass Rechte auch wieder sehr schnell weggenommen werden und verschlechtert werden. Und die meisten Rechte, die wir haben oder erkämpft haben, wurden wirklich erkämpft von Aktivistinnen. Und es wird immer, oder ich werde immer wieder mal gefragt, okay, was wollt ihr noch? Aber im Endeffekt eben, wie schon gesagt, wir wollen nur das Gleiche und nicht mehr oder weniger als andere.
Wirklich toll, dass du dich so für diese Gruppe quasi einsetzt. Wir sind jetzt noch ganz am Anfang vom Juni, vom Pride-Monat, wie du so schön gesagt hast. Ist dieses Monat für dich besonders wichtig? Hast du da besonders viele Auftritte? Hast du da besonders viel Aufklärungsarbeit? Wie schaut es genau aus bei dir, der Juni?
Also der Juni ist sehr voll, sehr, sehr dicht, was auf der einen Seite gut ist natürlich, dass da einiges passiert und da sind die Prides, die beginnen schon im Mai zum Glück, am 17. Mai, das ist nämlich der internationale Tag gegen Homo, Bi, Trans und Interphobie. Und ja, ich habe auf alle Fälle sehr, sehr viele Auftritte wie sonst nicht, also manchmal so 2 bis 3 Veranstaltungen an einem Tag, damit sich das ausgeht. Von dem her, es ist ein sehr schöner Monat, ein sehr bunter Monat, ein sehr arbeitsintensiver Monat. Das heißt, er ist durchaus auch anstrengend, vor allem für eine Person wie mich. Ich bin auch in Vereinen tätig etc. Von dem her tut sich da schon einiges auf und ich würde mir erhoffen, dass Firmen auch rund ums Jahr vielleicht da mehr machen und dann im Pride-Monat vielleicht wirklich nur auf die Parade gehen und die Arbeit davor schon geleistet haben. Viele Firmen, die laden mich ein, so als ein Auftakt zu Pride-Monaten oder als zum Vortrag, weil sie sagen, okay, ja, wir wollen auf die Parade gehen für unsere Mitarbeiterinnen, aber das könnte man auch im November machen und dann sagen, okay, ja, wir haben das gemacht und nächstes Jahr können wir teilnehmen und unsere Mitarbeiterinnen wissen Bescheid. Das wär natürlich schön, wenn das ein bisschen mehr aufgeteilt ist, aber ansonsten ist der Monat einfach sehr toll, sehr bunt und ich bekomme sehr, sehr viele tolle Anfragen und kann auch wirklich in tollen Situationen, so wie jetzt da in Steins, zum ersten Mal, dass eine Drag Queen in Steins ist und eine Veranstaltung hat, von dem her, und das zeigt natürlich schon, dass dieser Monat schon sehr viel Stärke mit sich bringt.
Das schaut für uns wirklich so aus, als hättest du im Juni sehr viel zu tun. Umso besser ist es natürlich auch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit dir da das Gespräch zu führen, dass da einfach Zeit gefunden wurde auch.
Jetzt haben wir schon einiges über dich gehört, um Bezug auf unseren Beruf bzw. die Schule und Volksschullehrerinnen und Lehrer zu nehmen. Möchten wir auf das Thema Diversität zu sprechen kommen. Das ist auch in der Schule relativ groß. Es gibt viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Viele Menschen sehen immer noch nur eine Sache als richtig oder auch als falsch. Wie stehst du zu Diversität?
Dadurch, dass ich ja auch an Schulen gehe und auch die Ausbildung Sexualpädagogik habe, erkenne ich, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, schon im Kindergarten Kindern zu zeigen, eben, dass wir alle unterschiedlich sind. Es gibt keinen Menschen, der doppelt ist. Und das zu vermitteln, wäre irrsinnig wichtig, weil Leute fangen, also Kinder werden wertfrei geboren. Das heißt, die haben am Anfang jetzt keine Werte und werten nicht ab. Werten natürlich aber auch nicht auf, sondern erlernen das erst. Und mit der Zeit kategorisieren sie dann, und wenn sie eine Person sehen, zum Beispiel mit anderer Hautfarbe oder zwei Männer, die Händchen halten, und sie haben das davor nicht gesehen und es wird ihnen nicht gesagt und vermittelt, dass das einfach die Normalität ist, dann führt es eben dazu zu Diskriminierungen, zu Rassismus, zu Sexismus, zu Homophobie. Von dem her ist einfach wichtig, die Diversität zu zeigen, und das natürlich auch zum Beispiel in Büchern und in den Medien. Und auch die Medien machen viel zu wenig. Die Werbungen sind nach wie vor so ausgerichtet, dass sie auch nur im Prinzip eine Richtung von Menschen ein bisschen abbilden, aber nicht die wirkliche, die Realität. Und das wäre natürlich schön. Von dem her ist Diversität, umgibt uns tagtäglich, weil wir alle divers sind.
Sehr schön gesagt. Um dieses Anderssein geht es ja auch in deinen Büchern eigentlich immer, die du vorliest. Und so stellt sich uns die Frage, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du Lesungen auch für Kinder hältst?
Das war so, dass ich während Corona gesehen habe, dass es eben in Amerika so Drag Queen Story Hours gab. Ich wusste auch von einer Drag-Kollegin in Wien, dass die das ein, zwei Mal gemacht hat, und habe dann im Zuge der Vienna Pride gedacht vor 2 Jahren, okay, ich möchte es einfach auch anbieten, weil für Kinder eben gibt es wenig, und ich mache Drag und ich finde es einfach toll, und habe mir gedacht, okay, let's try it. Das war im Prinzip so ein gedacht, dass ich das einmal mache und eigentlich dann vielleicht nicht wieder oder vielleicht auch schon. Aber das war dann so ein großes Aufsehen und eine Aufregung darüber, dass ich das immer weitergemacht habe und immer mehr Anfragen reinkamen. Und dann hat sich das auch so ergeben, dass ich Lesungen für Erwachsene mache, so wie an dem Tag heute. Und es hat sich daraus dann auch entwickelt, dass ich gerade eben meine eigenen Bücher schreibe. Das dauert nur, weil es doch zeitintensiver ist als gedacht. Aber rauskommen tut es auf alle Fälle. Hoffentlich in diesem Jahr, let's see. Und ich bin einfach drauf gekommen, wie schön es eben ist, wenn man da Kinder sitzen hat, wo Eltern oder Bezugspersonen mit denen hinkommen und einfach das so als normal sehen. Und die Kinder fragen mich selten, warum ich so angezogen bin. Wenn sie es tun, dann sage ich, weil es mir gefällt. Aber die Eltern vermitteln auch da diese Normalität, dass es okay ist, dass eben da eine Person sitzt, die Make-up trägt, die von der Stimme vielleicht männlich ist, aber sie thematisieren es nicht, und das ist auch das Wichtige. Ich sage den Kindern zum Beispiel auch nicht, was Drag ist und wer ich bin, weil das würde sie verwirren. Ich mache einfach die Lesung und schaue, dass sie eine gute Zeit haben.
Freuen wir uns dann auf alle Fälle, auch wenn wir dein Buch zukünftig mal lesen werden. Welches Buch wirst du heute vorlesen, beziehungsweise kannst du uns...
Das Buch, das ich bei der Lesung heute mit habe, heißt Märchenland für alle. Das ist von einem schwulen ungarischen Mann herausgegeben worden, sind sehr viele AutorInnen drinnen, die Texte geschrieben haben, es wurde dann eben ins Deutsche übersetzt, und diese Märchen, die da drinnen sind, zeigen, dass zum Beispiel die Prinzessin nicht heiraten muss. Sie zeigen, dass ein Reh ein Geweih haben möchte. Sie zeigen auf, dass die wunderschöne Prinzessin den Wunsch hat, ein wunderschöner Mann zu werden. Und also es kommen einfach so Themen vor, die die in den alten Märchen, in den klassischen Märchen, die wir kennen, noch von der Kindheit nicht vorkommen. Da war es so, dass es ohne Heirat war kein Mensch glücklich, und das ist in dem Buch eben nicht so, und das ist das Schöne. Und es ist auch eher speziell für erwachseneres Publikum geschrieben, eben mit dem Hintergrund, dass man eben darüber nachdenkt, dass es auch diese Geschichten, diese Kindergeschichten, die an sich total süß sind und entzückend wirken, aber eigentlich total diese vielleicht konservativen beziehungsweise einfach heteronormative Welt einfach widerspiegeln. Und daher gibt es einfach mittlerweile Bücher, die genau das andere thematisieren. Und deswegen habe ich mich auch für das Buch entschieden, und das habe ich immer wieder gern dabei, weil die Geschichten sehr schön sind.
Wir freuen uns dann auch, aus diesem Buch vorgelesen zu bekommen. Und du hast schon kurz erwähnt, du erklärst dich den Kindern nicht viel. Es wird nicht groß thematisiert, dass du Drag bist oder als Drag Queen kommst. Wie reagieren die Kinder sonst so auf?
Die Kinder reagieren am Anfang, glaube ich, ein bisschen erschrocken, weil ich einfach sehr groß bin und meistens eben auch die Perücken sehr groß sind. Und ich lasse die dann auch. Also ich lasse Kinder prinzipiell immer Kinder sein. Ich lasse die herumlaufen. Also ich mache mein Ding und lies, und man merkt dann, die Lesungen dauern immer circa eine Stunde, dass die Kinder immer näher dann zu mir kommen, wenn sie merken, okay, die liest ja einfach nur vor, und irgendwie sind die Geschichten auch süß, und ich zeige ihnen natürlich die Bilder in den Büchern. Und von dem her, glaube ich, am Anfang sind sie ein bisschen fasziniert von der Größe oder auch von den Farben. Es ist halt natürlich bei Kindern immer sehr, sehr farbenfroh oder noch viel mehr. Und ich glaube, das ist am Anfang, okay, wow, sieht man nicht jeden Tag, aber sie kommen dann alle und freuen sich, wenn ich ihnen die Bilder zeige von den Büchern, die ich mit.
Ja, ist wahrscheinlich oft auch einfach das erste Mal, dass sie eine Drag Queen wirklich zu Gesicht bekommen. Du hast auch schon von Aufruhr erzählt bei deinen ersten Lesungen. Wir haben auch gelesen und recherchiert, dass es Schwierigkeiten gab, Proteste veranstaltet wurden. Woher nimmst du dann die Kraft, oder hast du am Anfang besonders die Kraft genommen, trotzdem weiterzumachen?
Es hat sich daraus dann ergeben, dass ich einfach eben auch in Wien einen sehr großen, Chosen Family Kreis habe. Daraus hat sich das House of Licious gegründet. Das sind einfach Personen um mich, die zu meiner Chosen Family gehören. Und die waren einfach oder sind da gewesen. Die haben mich unterstützt. Die haben mir Mut gemacht in Situationen, und einfach wirklich, wenn es mir schlecht ging, waren sie einfach da, und ich habe mich ihnen anvertrauen können. Und ich glaube, das ist eben auch das, um darüber wieder zu meiner Vergangenheit zu kommen, darüber sprechen. Also ich bin die erste Person, die meinen Freundinnen schreibt, okay, heute geht's mir nicht gut, und entweder kommt dann, okay, was brauchst du, ich komm vorbei und wir sitzen einfach nur, oder ich werde in Ruhe gelassen. Aber das Aussprechen allein, das Sofortige, das hilft einfach, und das kann ich bei ihnen auch machen, und das konnte ich auch in solchen Situationen gut machen, wo sie einfach dann da waren. Und daraus habe ich durchaus die Kraft genommen, und natürlich auch, und da auch wirklich ein Danke an alle, die jemals mich irgendwie unterstützt haben, weil ich bekomme immer wieder dann so tolle Nachrichten und liebe Nachrichten, und da ist jede einzelne Nachricht immer so toll und freudig, und ich denke mir, total schön. Also die ganze Negativität, die es zwar immer wieder gibt, ist da, aber das Positive ist auch da, und das scheint eben wie ein Regenbogen dann durch die grauen Wolken.
Wir alle wissen, wie schön es ist, wenn man Rückhalt bekommt oder in schwierigen Zeiten einfach mit wem sprechen kann, und wie gut das helfen kann.
Welche Botschaft oder welche Gedanken würdest du gerne den Hörerinnen und Hörern noch zum Schluss mitgeben?
Break the walls and rise with me to the rainbow.
Ich glaube, das waren wirklich gute Abschlussworte. Vielen Dank.
Radio Igel. Radio Igel. Das Campusradio an der PH Steiermark.